ob viele Männer, die jetzt vielleicht mehr Care übernehmen, so, da rede ich auch von mir selber, merkt man schon immer so zu sagen, oh, eigentlich möchte ich auch sagen, wie toll ich das jetzt gemacht habe.
Was Wender, zweimal Wurst-Kässalat.
Zweimal was?
Eben, zweimal Wurst-Kässalat.
Was?
Wurst-Kässalat!
Willkommen zu Wurst-Kässalat, dem Podcast zu Männlichkeit.
Genau. Wieso machen wir das? Ja, Timo und ich haben lange zusammen geschafft im Männerbüro. Ich höre jetzt auf dort auf Ende Jahr, so eine kleine Side-Note noch. Und genau, wir haben einfach viel über Männlichkeit geredet und haben irgendwann mal gefunden, komm, wir machen einen Podcast aus dem und möchten das teilen, wenn das jemand interessiert.
Genau. Und so. Unser Hintergrund, wir haben beide soziale Arbeit studiert. Christoph hat noch einen Master in Geschlechterforschung und Soziologie. Eben viele Jahre Erfahrung in der Männerberatung und Gewaltberatung. Vielleicht ist das noch wichtig, um das so nochmal zu sagen.
Genau.
Und wenn wir uns positionieren, genau, Christoph ist cis-männlich, ich identifiziere mich non-binär. Wir sind beide weiss und sicher gut situiert in dieser Gesellschaft, könnte man vielleicht auch mal noch sagen.
Genau, das sind wir. Das kann man so sagen. Genau. Ja, und das heutige Thema hat auch sehr viel mit dem zu tun, also mit unserer Arbeit. Und zwar machen wir heute eine Folge, wie entsteht überhaupt männliche Gewalt. Und so der Anlass, die uns schon ein bisschen länger hören, wissen, vor einem Jahr ziemlich genau, sind drei OpferberaterInnen, haben anlässlich von den 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen eine Folge gemacht über Opferberatung. Und wir haben wie gemerkt, dass wir es noch gar nie so. Wir reden immer über unsere Arbeit, aber wirklich so mal wie ganz so unser Kerngeschäft oder mit dem, wo wir uns lohnarbeiterisch, beruflich lang beschäftigt haben, wir noch gar nicht so voll gemacht. Oder so heute, die 16 Tage, seit der Anlass.
Am 25. ist Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen und Finta Personen.
Genau.
Und darum haben wir gedacht, wir machen genau das. Wir reden auch mal über Gewalt, häusliche Gewalt ist unser Fokus, geschlechtsspezifische Gewalt. Ja, wir reden in jedem Podcast über Gewalt, jeder Podcast über Patriarchat und wollen heute mal analysieren, inwiefern hängt das eigentlich zusammen. Häusliche genau. Gewalt und das Patriarchat, wenn man so will.
Genau, voll.
Ist natürlich ein grosses Unterfangen und ist etwas, was wir uns, wie gesagt, viel befasst haben und darum versuchen wir es abzubrechen, aber ich glaube, es wird eine Herausforderung.
Ja, abbrechen, aber nicht kaputt machen.
Nein, also gut.
Genau. Und zwar haben wir überlegt, wir haben heute eine Folge. Und zwar hat Timo einen Fall vorbereitet, einen Fall geclustert. Also der ist fiktiv, aber natürlich sind ganz viele Elemente drin, die wir schon so in der Beratung hatten.
Vielleicht an dieser Stelle können wir schon noch sagen, eine kleine Triggerwarnung. Es geht um häusliche Gewalt, es geht um geschlechtsspezifische Gewalt. Und der Fall, das wird in diesem Fall auch vorkommen. Das heisst, wenn das für euch ist, gerade das, soll ich sagen, ein schwieriges Thema ist, etwas, das viel auslöst, dann könnt ihr früher skippen, ich weiß nicht wie viel, vielleicht 5-10 Minuten, oder ihr könnt es mit einer Person, die euch ansteht, zusammen hören. Genau, okay, zum Fall. Der Protagonist, jetzt aus unserer Perspektive, ist der Lukas, Cisma. Er ist Primarlehrer, schafft 90% auf diesem Beruf und er führt seit 9 Jahren eine Beziehung mit der Sarah. Sarah ist 34, Sozialarbeiterin, arbeitet 60%. Die zwei haben zusammen zwei Kinder, den Noah und Lina. Noah ist 6, Lina 3. Zum Lukas. Der Lukas ist ein angepasster Mann. Er ist in der Schule beliebt, wo er arbeitet. Leute, die den Lukas kennen, sagen, er ist ruhig, strukturiert, freundlich, wirkt reflektiert. Seine Arbeit ist ihm sehr wichtig. Er engagiert sich auch oft überdurchschnittlich in der Schule. Dadurch ist er auch bei den Eltern beliebt. Er hat einen Freundeskreis von früher noch und sieht die aber weniger seit der Geburt vom ersten Kind, vom Noah. Er findet neben der Arbeit und Familie wenig Zeit für sich, obwohl er eigentlich gerne in die Berge gächte. Die Beziehung zu Sarah, die ja doch schon 9 Jahre läuft, die ist am Anfang relativ oder sehr harmonisch gewesen und hat sich aber mit den Jahren wie so ein bisschen verändert. Und was man dort sagen könnte, oder, ist, dass Sarah mit der Zeit oder auch relativ am Anfang, ich sage es mal eben, das ist ein bisschen weniger uns beschrieben, Sarah hat gespürt, dass der Lukas sich oft relativ schnell verletzt fühlt, auch angegriffen fühlt oder sich nicht respektiert fühlt. So ein Thema, das in der Beziehung aufgekommen ist. Sie hat aufgrund von dem angefangen, weniger Sachen zu benennen, die sie vielleicht stören, manchmal auch in Diskussionen zu vermeiden. Wenn Sarah trotzdem Sachen benannt hat, die ihr wichtig sind, hat der Lukas angefangen, sich über sie lustig zu machen. Manchmal hat er gesagt, sie ist emotional oder dass sie das Drama macht. Oder hat manchmal einfach auch gar nicht mehr zugelassen. Also, jetzt sind wir wahrscheinlich eher schon so 2, 3, 4 Jahre in der Beziehung. Innen, oder?
Yeah.
Sarah hat angefangen, sich und ihre Gefühle hinterfragen und hat auch ihre Wahrnehmung angefangen hinterfragen und sich zunehmend auch vom Lukas abgewertet gefühlt durch seine Aussagen. Mhm. Mit der Zeit sind die Diskussionen zu Streit geworden und bei denen ist der Lukas auch immer lauter geworden. Sarah hat von dem Angst bekommen und aufgrund von dem natürlich auch wiederum weniger Sachen angesprochen. Also man sieht schon, es hat so einen gewissen Kreis und Auswirkung. Genau.
Es ist bedrohlich geworden, so laut, dass sie nicht mehr einordnen konnten, was jetzt als nächstes passiert.
Genau, dass sie Angst gehabt hat von dieser Lautstärke. Mhm. Nach der Geburt des Kindes war es auch so, dass sie sich zunehmend Sorgen angefangen hat machen um die Kinder und hat auch versucht, die Kinder zu schützen. Also sie hat versucht, den Streit so oder solche auszuzögern, dass die Kinder vielleicht im Zimmer sind oder einfach ja, versucht, sie zu schützen. Natürlich klingt das aber nicht immer. Auch angefangen hat, ist, dass der Lukas immer öfters schaut, wo sie ist. Es ist so, dass am Anfang der Beziehung haben sie so den Standort miteinander angefangen zu teilen. Was sie nicht weiss, ist, dass er das inzwischen einfach sehr oft einfach schaut, wo sie unterwegs ist. So. Okay, das mal so ein bisschen die Schilderung von dieser Beziehung. Und jetzt wird es immer konkreter, wie gesagt, und wenn die einen expliziteren Fall schildern, dort war es so, der Lukas ist von der Arbeit heim, vom Arbeiten, und er ist in die Tür reingekommen, Sarah hat den Tisch noch nicht gedeckt, sondern er war gerade Noah etwas am Helfen, eine Küchenmaschine ist noch irgendwie in der Küche gelaufen. Sie haben nicht gehört, dass der Lukas reingekommen ist. Er ist dann ins Zimmer gegangen, weil er eigentlich ein bisschen hässig war, dass sie ihm nicht Hoi sagen. Und dann 20 Minuten später hat es die Nacht gegeben. Er ist dann zu den anderen gekommen, oder? Die Nachtsituation war schon so, dass es hat wenig Gespräche gegeben. Also sie haben wenig miteinander geredet. Sarah hat dem Lukas auch angemerkt, dass etwas nicht stimmt, dass er irgendwie angespannt ist, dass er vielleicht auch ein bisschen hässig ist. Und es hat darum einfach nicht richtige Gespräche gegeben, so ein bisschen so ein Schweigen gewesen, oder? Sie hat darum nachher eigentlich wie Kind zum Spielen geschickt und beim Küchenmachen eigentlich gefragt, Lukas, geht es dir gut? Er hat auf diese Frage sehr gereizt reagiert und vorausvoll gesagt, wieso sie ihn nicht begrüßt hat am Anfang, wo er heimgekommen ist. Genau.
Also, aber so, wieso hast du mich nicht begrüßt so in einem scharfen Ton, oder nicht?
Ja, genau. Ja. Und anstatt die Frage zu beantworten, sagt er, warum hast du mich nicht begrüßt, wo ich heimgekommen bin? Sarah versteht nicht so ganz und sagt, ich habe Noah geholfen, oder ist ein bisschen verdutzt. Und er sagt auf das aber, ja, bin ich dir egal? Und sie antwortet spontan, also was er dann das Gefühl hat. Er wird immer lauter, oder? Also wir können jetzt den Dialog, ich verkürze es jetzt natürlich an dieser Stelle, oder? Aber es geht so ein bisschen hin und her. Bei dem hin und her, oder, wird er immer lauter. Und er fand ihn sogar an, Sarah anschreien. Sie versucht ihn noch zu beruhigen und sagt, bitte nicht vor den Kindern. Und er wird noch lauter. Und sagt unter anderem zum Beispiel, hey, du hast mir gar nichts vorschreiben, so. Wird in dem Innen auch noch lauter oder sagt sie respektiert ihn nicht und dann irgendwann auch sehr beleidigend und abwertend. Und nach dieser Beleidigung oder versucht sie wieder vorzulaufen und in dem Moment packt er sie am Arm. Sie versucht sich noch einmal loszureißen und er drückt sie an die Wand und schreit ihr ins Gesicht, dass sie ein Stück Scheiße ist und keine Ahnung hat, was er alles für sie macht. Dass die Kinder im Hintergrund schon lange angefangen haben zu brüllen, das hat er nicht mitbekommen. Und ab dem Moment, aber, wo er Sarah an die Wand drückt, oder Lukas Sarah an die Wand drückt, ist nachher der Moment, wo sie anfängt zu brüllen und er dann von ihr ablässt. Das ist die erste Situation. Wir werden später die Situation analysieren. Am nächsten Tag ist es so, er entschuldigt sich, er kommt vom Arbeiten heim, bringt Rosen heim, verspricht sich zu bessern, sagt, dass es ihm leid tut und er es nie wieder machen wird. Sarah ist zwar verunsichert, aber ich glaube ihm das auch. Sie kennt auch noch einen anderen Lukas. sie hat noch nicht mit jemandem darüber reden können, weil sie einen vollen Tag hatte und es auch das erste Mal war. Also sie steht immer noch ein bisschen unter Schock. Er erklärt sich damit, dass er viel Stress hat beim Arbeiten und ja, genau, das so. Sie, eben weil sie überrumpelt ist, auch im Stock steht, oder, hat sie, erzählt sie niemandem, sie will ihn auch nicht schlecht dastehen lassen, ist der Vater der Kind und aufgrund von dem versöhnen sie sich und haben auch wieder eine bessere Zeit. Jetzt kommt man schon 3 Monate führen. Die Situation ist wieder angespannter geworden in der Zwischenzeit. Also die schönere Phase hat wieder abgenommen. Die Stimmung hat sich auch wieder verschlechtert. Und am Abend, als die Kinder schon schlafen, sagt Sarah am Lukas, für mich ist das schwierig, ich möchte mit ihr eine Paarberatung. Worauf er komplett ausrastet, sie anschreit, sie wieder beleidigt, am Boden schupft. Genau. Sie fängt an zu brüllen, wird ihr ein Handy nehmen, zum Hilfe rufen. Er nimmt ihr ein Handy weg und rührt es durch den Raum. Sie kann nachher zu den Nachbarn flüchten und die Polizei anrufen. Die kommen, schicken ihn vom Haus weg und sprechen ihm auch ein Verbot aus. Oder er hat nachher ein 14-Tage-Verbot, wo er nicht mehr heim darf. Frau und Kind kontaktieren, also Zara und Kind kontaktieren.
Sind die Kinder dabei gewesen jetzt bei diesem zweiten Vorfall?
Beim zweiten Vorfall waren die Kinder am Schlafen gewesen, vermeintlich.
Ja, okay, genau. So. Ja.
Genau, das zu den Fall-Vignetten, wo man so würde sagen.
Okay, und vielleicht noch ein, sie sagt, wie heißt, sie ist immer so angespannt zwischen uns, sie will es wie klären und ich möchte in ein professionelles Setting mit dir, ich möchte in ein paar Beratungen.
Ja, genau.
Genau, einfach so.
Ja.
Das, ja. Ist ja typisch, dass das sie anspricht. Das ist öfters. Ja. Genau.
Ich habe jetzt den zweiten Vorfall nicht so detailliert erzählt. Können wir natürlich auch nochmal genauer analysieren. Aber ich glaube, jetzt für die Analyse, die wir machen wollen, langt vielleicht so genau so die Darstellung. Und sonst gerne einfach nachfragen.
Genau.
Okay.
Vielleicht ein Fokus auf die Kinder, wo man die oft doch ein bisschen vergisst. Also es ist das, was in diesem Fall, den wir hier geschildert haben, so Fall hatte ich viel gehabt. Also nicht genau gleich, aber sehr ähnlich. Und die Kinder werden oft ein bisschen vergessen. Das, was die Kinder hier erleben, ist, sie erleben Gewalt. Und das ist für sie selber auch eine Art von psychischer Gewalt. Also zu mithören, was da passiert. Ich sage das darum, wo ich immer wieder auch höre, ja, sie haben ja geschlafen oder sie haben ja es nur mitbekommen. Und das ist erschütternde Erfahrung für Kinder, wenn sie es mitbekommen und sie kommen sich immer mit über. Mhm. Also das ist mal wie das Erste.
Es gibt wie so das Bild, wo wir einmal sagen, es ist wie, wenn du einen Abend am Feuer verbringst und nachher nach Hause kommst, oder merkt man, dass du einen Abend am Feuer gewesen bist, oder?
Ja.
Natürlich, oder deine ganzen Kleider schmecken.
Genau.
Das, ist wie so ein bisschen, das Bild ist ein bisschen ähnlich, also man strahlt das richtig aus und die Kinder bekommen das mit über. So. Und die Kinder sind immer mit betroffen. Und ich glaube, auf das gehen wir heute ein bisschen weniger ein. Auch überhaupt auf die betroffene Perspektive gehen wir heute weniger ein, sondern wir legen den Fokus auf die Täterperspektive. Und wenn betroffene Perspektive relevant ist, dann hört unbedingt die Folge, die vor einem Jahr rausgekommen ist.
Von den 3 Opferberaterinnen.
Genau.
Genau, jetzt habe ich 2 Sachen. Also jetzt, was wir anschauen, sind die Formen von Gewalt. Also was für Gewaltformen sehen wir überhaupt? Und was ja euch sehr deutlich wird, ist der sogenannte Gewaltkreislauf. Das hast ja du auch schön geschildert in dieser Fallvignette. Das entsteht oft über längere Zeit. Also häusliche Gewalt hat wirklich oft seine Dynamiken, die sich wirklich über Monate, wenn nicht Jahre, wie verfestigen und dann zu Gewalt kommt, aber immer wieder Gewalt kommt. Und das Wiederholender nennt sich der Gewaltkreislauf. Das heisst, der Moment, wo jetzt Lukas findet, ja, es tut ihm alles so leid, das beschreibt man als Honeymoon-Phase. So. Aus dem Moment von uns. Und dann, was passiert, er reißt sich wieder zusammen. Und das ist etwas, was ich sehr oft höre aus der Beratung. Ich muss mich so mehr zusammenreißen. Und was sage ich dann, wenn das einmal mir gesagt hat, Timo? Ich muss mich auch zusammenreißen, ich muss mich auch kontrollieren, dass ich nicht gewalttätig werde.
Ich weiß nicht, was du denn sagst. Sage ich,
das ist Bullshit.
Das ist Bullshit.
Also, ich sage es schon in der Deutlichkeit, wo das funktioniert nicht. Und das ist auch der Moment, wo Verantwortungsübernahme eben nicht passiert. Mhm. Zu dem kommen wir aber später. Also Gewaltkreislauf bedeutet, es wiederholt sich. So, oder?
Genau. Darum redet man auch von, ich rede häufig eher von der Gewaltspirale. Also der Kreislauf ist, dass du sagst, es gibt eine Tat, wird gemacht, vielleicht kurze Erleichterung, Schock, Entschuldigung, Versöhnung, Und dann aber wieder mit der Zeit eben die Verantwortungsabgabe, Schuldzuweisung, Druckaufbau, Vorwürfe und erneute Gewalthandlung. Und wieso Spirale? Weil das wie weiterdreht. Die Gewalthandlung wird häufig, nimmt zu an Intensität. Oder wird oft schlimmer, ist so eine Beobachtung. Einerseits und andererseits kann es sein, dass die Spirale schneller anfängt zu drehen. Also man kann sich das wie so einen, wie ein Murmeli, das in so einem riesigen Trichter ist und so angeschubst wird, vorstellen, wo dann wie so immer schneller durchab dreht und weitergeht. Also der Zyklus dreht auch immer so ein schneller.
Genau, und das andere ist auch wichtig zu sagen, wir haben wie die explizite Gewalt, aber wir haben ja alles, was vorher und nachher ist, ist eine Atmosphäre. Also so das Erleben von, aha, ich bin nicht sicher an dem Ort, wo ich bin und ich merke, mein Partner, jetzt in dem Fall der Lukas, ist unberechenbar. Und das würde ich auch wie aus Gewalt lesen. Du heimkommst und so wie, oh, was könnte jetzt passieren? Ich kann wie nicht darauf vertrauen, dass wir eine Auseinandersetzung miteinander haben, die ich unversehrt bleibe. So, und, das, genau. Und das ist eine Dauerbelastung. Und wenn wir jetzt wissen, findet eine Person im öffentlichen Raum oder das Bewusstsein, du bist eigentlich nie sicher.
Genau.
Wenn du den Fall Pellico noch anschaust und nicht einmal schlafst. So, also eigentlich genau. Und das ist auch etwas, was ich mir sagen will. Oder auch aus der Verantwortung des Mannes. Du tust ein Klima schaffen, wo das Klima von der Angst kann sein kann. Und es ist für dein Gegenüber urbelastend.
Also mega, bin ich mega deiner Meinung von der Gewaltform. Wie du gesagt hast, wir wollen das auch noch einordnen. Die schrittweise Entwicklung, das hast du schon gesagt, von der Gewaltformen. Wir haben psychische Gewalt, Abwertung, ein Anschreien, ein Beleidigen, ein Ignorieren, auch das Gaslighting, also ihre Realität absprechen. Sind sicher so alles Sachen, also sind Gewaltformen, die er gemacht hat. Physische Gewalt, wir haben es festhalten, an die Wand drücken, an den Boden stossen, Sachen durch den Raum rühren. Und dann haben wir die digitale Gewalt vom Kontrollieren vom Standort.
Mhm, genau. Genau.
Ich würde sagen, es sind so die drei Gewaltformen. Ob es jetzt ökonomische Gewalt gibt, wissen wir nicht so genau. Sexualisierte Gewalt haben wir noch nicht erörtert. Könnte alles der Fall sein. Soziale Gewalt könnte ich mir auch vorstellen, aufgrund von dem, dass sie nicht nach dem ersten Fall sich schon bei Freundinnen gemolden hat. Aber das ist jetzt wie einfach aufgrund von unserer Fallvignette weniger explizit klar. Aber es gibt die Andeutungen, dass es auch diese Form von Gewalt auch noch gegeben hat.
Kannst du noch sagen, was soziale Gewalt ist?
Soziale Gewalt ist zum Beispiel das Schlechtreden von einer Person, oder? Also eine Person vor Freundinnen schlecht dastehen lassen, ist eine Form von sozialer Gewalt. Mhm. Das ist wie eine Form von Abwertung. Mhm. Das andere ist auch das Isolieren von einer betroffenen Person, oder? Dass man wie Freundinnenkreise wie versucht, also zum Beispiel eben Partnerin von ihren Freundinnen wie so einen Keil reinschlagen, das wäre auch Teil von sozialer Gewalt. Also da gibt es verschiedene Formen auch wieder.
Genau. Dann gehen wir Schritt weiter und zwar, du hast vorher gut gesagt, wir wollen jetzt von Perspektive von Lukas so und wieder das erste Thema, sie geht um Thema, geht um Gefühl und um die Regulation von denen.
Darf ich noch etwas vorweg schicken, bevor wir nur in Gefühl gehen? Was wir auch probieren wollen, ist ja genau das, dass wir im Fachdiskurs sehr oft Gewalt als multifaktorielles Phänomen erklärt bekommen, was grundsätzlich stimmt. So. Aber der Faktor Geschlecht wird dort extrem wenig beachtet, obwohl eben, wir haben eine nationale Kampagne zu geschlechtsspezifischer Gewalt gerade
aktuell. Die erste.
Also es passiert sehr vieles und gleich merken wir, dass in der Fachwelt oft einfach Geschlecht ein Faktor ist. Und ich glaube, wir wollen jetzt auch ein Augenmerk darauf legen, nebst anderen Faktoren, die relevant sind, wie wichtig ist eigentlich Geschlecht in dem oder? Und das möchten wir jetzt anhand von dem Fall eigentlich auch ein bisschen besprechen. Weil im Umkehrschluss ist das für die Tatperspektive und irgendwie wieso der Lukas gewalttätig wird oder gewalttätig ist, ist das mega eine relevante Perspektive, um es zu verstehen auch.
Ja.
Und das ist unser Job. So, okay, gut. Aber dann gehen wir doch rein in die Deutung von der Gewalt.
Genau, wir reden ja gerne und oft, wenn wir von Gewaltberatung reden, von Arbeit mit gewaltausübenden Männern, reden wir gerne vom Selbstwahrnehmungstraining. So, das ist etwas Wichtiges. Das heisst, wir jetzt mit dem Lukas das durchgehen und das heisst, er kommt jetzt da in dieser Situation hey und er wird ja nicht gesehen. Der hat irgendwie etwas im Arbeiten erlebt, irgendwie ist er schon ein bisschen genervt, er ist gestresst. Du hast ja auch erzählt, er hat immer viel los, er ist sehr aktiv. So. Da kommt er schon so ein bisschen mit einem Gefühl, so, und dann kommt er rein und dann wird er nicht gesehen und dann wird hässig. So. Also er ist hässig über seine, über Zara, dass sie ihn nicht begrüßt und zieht sich dann zurück. So.
Ja.
Genau. Also was er eigentlich nicht macht, er sagt nicht, hallo, ich bin da, er kommt sich ja melden, so, das Bedürfnis, ja, irgendwie einen schlechten Tag gehabt oder einen guten Tag, ich möchte es mit dir teilen, sondern er ist so wie sie, kommt ja nicht und geht nicht direkt ins Gefühl und hängt vom Handy und bleibt dann in diesem Gefühl innen von genervt sein, sich nicht gesehen fühlen. So, das ist mal wie das Erste. Also er tut eigentlich schon, schiebt das Gefühl schon ein bisschen ab.
Genau. Und ich glaube, der erste Punkt oder Themenblock zur Analyse ist natürlich, das wissen alle, die uns öfters gehört, sind Thema Gefühl und Selbstwahrnehmung, wie du sagst. Was wir jetzt hier sehen, oder, ist die Kompetenz von der Selbstwahrnehmung, vielleicht schon beim Heimkommen, nachher bei der Selbstregulation. Ich erlebe etwas vielleicht emotional als Kränkung, traurig, irgendwie verletzt. Und wie du sagst, nicht das Ansprechen, sondern ich gehe ins Zimmer, versuche mich abzulenken als Handy, offensichtlich auch ein bisschen eine dysfunktionale Selbstregulationsstrategie, wenn man jetzt das so will sagen. Und das hängt ja wieder mega fest mit Männlichkeit zusammen.
Genau. Also mit dem Kontakt mit sich selber und dann auch Art ritualisieren. Das kann sein, das ist jetzt ein Beispiel aus der Gewaltberatung, auf dem Heimweg zuerst noch auf ein Bänkchen hocken und Zigaretten rauchen. Oder ein Mann hat sich ein Fragezeichen über die Haustür geklebt.
Das erzähle ich noch oft.
Ja, und einfach so, du, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade, Christoph? Ja, du, Christoph, ich bin gerade so ein bisschen so. Ja, Christoph, was brauchst du jetzt? Machst du jetzt schon da rein? Ah nein, vielleicht kann ich noch schnell kurz diese Runde drehen. Einfach so, Der Kontakt mit sich, und das ist oft bei den Männern, so sie sich so vom Nächsten ins Nächste, so zack, zack, weiter und vergessen den Kontakt mit sich selber. Und das ist ja das, was auch Selbstwahrnehmung auch meint. Einfach die Frage an sich selber adressiert, wie geht es mir gerade?
Genau. Und das klingt jetzt so ein bisschen, ich sage jetzt mal, so ein bisschen persönlich, du, Christoph, vergissest dich zu fragen, wie es dir geht, oder? Und das hat natürlich sein System, oder? Wenn du als Mann aufwachst in dieser Gesellschaft, wird dir gelernt, deine Gefühle haben keine Bedeutung, du musst dich wegtrainieren, du musst stark sein, du musst leistungsfähig sein, deine Gefühle haben keinen Platz, du musst das auf die Seite schieben und verdrängen, sehr bewusst, oder? Also, ich will die Perspektive, glaube ich, noch reinbringen. Also, das System ist gelernt. Und genau. Da geht es eigentlich allen Männern, die in unserer Welt, westlichen Welt so aufwachsen, haben ein gewisses Handicap, wenn man so will, in der eigenen Gefühlswahrnehmung.
Genau. Und oft ist ja, habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass ja die Wut, das Genervtsein, ist so die Reaktion auf ein anderes Gefühl. Also das ist wie das sekundäre Gefühl, ist so, wie hässig. Und wenn man sich dann eben fragt, dann merkt man oft, aha, ich bin irgendwie traurig, ich fühle mich nicht gesehen. So, oder? Genau. Und das ist eben etwas, was man wie schon vor, also ich habe die Selbstverantwortung, ich schaue zu mir und habe Sorge zu mir, und wenn ich das mache, ist die Chance so gross, dass die anderen auch profitieren.
Was man auch bei der Selbstwahrnehmung dazu nehmen könnte, was wir in der Gewaltberatung oft thematisieren, ist Stresslevel. Du hast richtig gesagt, er kommt schon mit einem erhöhten Stresslevel vom Arbeiten heim. Sobald er in der Wohnung ist, steigt es direkt auf. Er geht ins Zimmer im Versuch, irgendwie sich abzulenken. Das Stresslevel wird minimal runterkommen. Und kommt dann zum Znacht und prägt die Nacht mit seiner Stimmung. Oder er drückt seine Scheißstimmung der ganzen Familie auf. Was sich für ihn auch, was sich der Lukas auch blöd anfühlt, und sein Stresslevel bleibt hoch.
Genau, das ist auch sehr gewaltvoll sein. Oder
das ist durchaus
gewaltvoll. Oder ist gewaltvoll, also, weil ich wüsste ja, was. Also, es ist so wie offensichtlich. Mhm. Genau.
Genau, und auch wieder die Frage von der Eigenverantwortung. Ja, dann sag, wie es dir geht.
Ja,
oder? Genau. Also, so ein bisschen.
Und schau, die Stresskurve, das ist etwas, was Männer sehr eindrücklich finden. Also, das könnt ihr euch so vorstellen, das ist eine Kurve von einem Tagesablauf. Also 1 bis 10. Und 10 würde jetzt heissen Eskalation und 1 wäre ganz ruhig. Und dann über den ganzen Tag anschauen, wie hat sich die Kurve entwickelt. Sieht aus wie ein Aktienkurs. Und das finden Männer oft eindrücklich, wo sie oft sagen, ja, ich bin heimgekommen und dann ist ja eigentlich alles, und plötzlich bin ich hässig geworden, plötzlich bin ich explodiert. Mhm. Und die Analyse mit den Männern merkt man dann, ja, du bist überhaupt nicht voll chillt heimgekommen, du bist eigentlich schon recht.
Ja.
Und dann ist die einfachste Mathematik, wenn du mit einem 5 heimkommst, ist halt 10 näher, als mit einem 2 heimkommst.
Genau. Und die Aussage dahinter ist, Selbstwahrnehmung und Selbstregulation, das ist wie schwierig, oder? Und in der Stresskurve können wir auch schauen, wo ist dann abgegangen, was hat dir geholfen. Und dann sehen wir natürlich immer, sind dann die klassischen Sachen, wo halt die Männer vielleicht ein bisschen mehr machen müssten. Pause, eben Selbstkontakt etc. etc.
Es geht immer um Emotionen und immer um Bedürfnisse. Ich finde, ich sagen, mein Partner oder die Männer, die ich kenne, sind sehr gut in den Bedürfnissen durchsetzen. Und ob das stimmt, dass es um die autonomen Bedürfnisse geht.
Ja.
Also Beispiel, keine Ahnung, die ganze Woche Tennis spielen in den Ferien und die Frau schaut zum Kind. Was wir vor allem hier meinen, sind die emotionalen Bedürfnisse.
Mhm.
So, dass man das unterscheidet.
Ich habe auch noch eine Ergänzung für Männer, die auch sagen, hey, irgendwie ich spüre meine Gefühle nicht so gut oder ich habe nicht das richtige Vokabular. Also wieso? Ich kenne das von mir selber auch, dass ich manchmal Gefühle benennen mega schwierig finde. Mhm. So, was spüre ich jetzt überhaupt? Und dort vielleicht einfacher wäre, dann wie sagen, was empfinde ich gerade?
Ja.
Auf Körperebene wechseln und einfach in den Körper spüren.
Ja.
Was empfinde ich jetzt gerade in meinem Körper? Was für Signal bekomme ich? Und gar nicht müssen das können zuordnen von, ah, das ist jetzt Trauer oder das ist jetzt Scham oder was weiß ich, als vielmehr, was spüre ich gerade, wie fühlt sich das an, was könnte ich brauchen, wenn das gerade in meinem Körper präsent ist. Also das ist vielleicht genau. Manchmal eine einfachere Ebene, wo wir in der Beratung dann oft eingehen.
Genau, zu merken, feststellen, aus näher zu teilen, wo dann wird der Interpretationsspielraum wird dann kleiner. Oder wenn du einfach da hockst und hässig bist, dann wird der Interpretationsspielraum vom Gegenüber gross und sagen, was ist jetzt? Und das kann auch sehr gewaltvoll sein im Sinne von, hey, was ist jetzt? Was passiert jetzt als nächstes? Wenn ich aber sage, mir geht es gut so und ich kann ich jetzt schnell das und das, dann würde ich mein Gegenüber kann einschätzen, wie es mir geht.
Ja.
Oder? Wenn ich aber einfach da stehe und hässig bin und angespannt, dann ist es so, hey, was passiert jetzt als nächstes?
Ja. Und es ist auch okay, jemand zu sagen, hey, ich weiss es gerade nicht, ich brauche gerade einen Moment. So,
absolut, oder? Dann weiss es gar nicht.
Woran man ist.
Genau, voll.
Du hast gesagt, er kommt heim und man sieht, wie er mit sich selber umgeht, das Thema Gefühl. Okay. Was haben wir im zweiten Themenblock?
Genau, da geht es um Selbstdarstellung, um Selbstwert und auch Kritikfähigkeit und Externalisierung. Und die Externalisierung sieht man in diesem Beispiel schön, er kommt heim und er gibt Verantwortung ihr. Also sie hat gefälligst zu schauen, dass jetzt er begrüßt wird. Ja. Oder das ist so, du gibst es ab. So, und dann bist du eigentlich auch so fast in der 1950er Geschlechterrolle, wo die Frau einen Mann auf die Finke bringt. Das ist jetzt in dem Fall nicht so, oder? Aber eigentlich vor der Überlegung, ich komme, hey, hallo, bitte, können wir auch mich auch begrüßen? Statt zu sagen, gut, ich kann mich auch selber bemerkbar machen. Ja. Und zu sagen, hallo, ich bin da, schön bin ich hier, schön euch zu sehen.
Also ist nicht so viel anders als 1950. So,
ja, es ist nicht. Auch mit den Finken, das gibt es.
Ja, mit den Finken vielleicht nicht, aber es ist. Also,
die metaphorischen Finken.
Ja. Also es nachgekocht und es ist noch nicht bereit, was weiß ich. So. Aber genau, das Thema, das du einbringst, ist das Thema Selbstdarstellung. Das ist in dem Fall-Vignette an verschiedenen Orten sichtbar. Einerseits, wie man ihn öffentlich kennt, so, auch sein Job, der viel Ansehen, glaube im Kleinen für ihn mitbringt. Also, Lukas scheint es wichtig zu sein, was andere von ihm denken, würde ich wieso sagen, oder? Was mir, ich kann es vielleicht schon sagen, oder, wo ich jetzt den Fall geschrieben habe, ich bin wie so ein bisschen Themen, die mir in der Beratung auftauchen. Ich habe mal so eine Liste gemacht mit Themen, wie einfach aufgeschrieben, das sind irgendwie 4 Seiten und das bin ich kurz durchgegangen und habe versucht, Sachen rauszunehmen. Oder? Und das Thema, das dort oft rausploppt, ist eigentlich genau das Thema vom Selbstwert, wo sich eigentlich an der Darstellung zeigt. Und das macht, wenn man es wie theoretisch einordnet, mega Sinn, oder? Männer lernen sehr fest, sich über die Aussenwahrnehmung zu definieren. Sie müssen jemand sein, oder? Muss der starke Mann sein, mit der krassen Karriere, der viel Geld verdient, oder? Und was als Konsequenz von dem oft wahrnehmbar ist, jetzt aus unserer Perspektive, ist, dass die Innenbeziehung, die wir vorher schon hatten, die kommt zu kurz, aber eigentlich auch die innere Selbstsicherheit. Zu wissen, wer ich bin und was ich mache, wenn niemand zuschaut.
Genau, so die Abhängigkeit. Du machst dich wie abhängig von dem. Und das kann natürlich auch, oder wenn man von Karriere redet, hat man so ein bisschen die Klischee, ja, irgendwie Karriere machen in der Bank oder Versicherung. Aber es kann natürlich auch in dem Bereich sein, wo jetzt er sich bewegt, so yeah. Im Schulbereich, oder?
Ja, absolut.
Im sozialen Bereich oder im kulturellen Bereich, oder? Das heißt ja gut, ökonomisch bin ich jetzt da nicht sehr gut aufgestellt, verdiene irgendwie nicht viel, aber ich bin irgendwie alt. Ich arbeite bei diesem Club oder ich habe irgendwie das Gesicht von dort oder mich kennt mich. Das kann ganz viele verschiedene Sachen kann sich das zeigen. Und es gibt eine Art so wie eine symbolische Macht, die du dann hast. So, ja. Ich bin dort. Genau. Das heisst, du bist immer so ein bisschen hinten nach dem Säckchen. Ich brauche die Bestätigung von außen.
Ja, genau. Und bei ihm hat sich das schon gezeigt mit der Kritikfähigkeit. Sehr früh in der Beziehung hat Sarah angefangen, Sachen, die sie eigentlich stören, nicht mehr benennen, weil er es nicht annehmen konnte. Und sobald sie es gemacht hat, hat er sie abgewertet. Also er hat die Kritik immer abgewehrt. Also Kritik, es muss ja nicht mal Kritik sein, oder? Alles Mögliche, wo wie gefühlt seinen Selbstwert betroffen hätte, hat er wie abgewehrt. Und da zeigt sich auch die Fragilität, oder? Das ist etwas, wo uns ganz viel begegnet.
Ja, genau. Sagen. Also wenn wir zum Beispiel die Folge mit dem Mental Load denken, dann ist ja genau das, oder? Dass halt viele Finden-Personen halt mehr Sachen gesehen, viel mehr auf dem Schirm haben und halt das dann mitteilen ihren Männern, was ja auch gut ist. Und schon das kann auch als Kritik, also kenne ich selber auch, das Gefühl, jetzt werde ich schon kritisiert, oder?
Ja.
Und dann so wie, ich bin doch so emanzipiert und ich mache doch schon so viel und jetzt reicht es wie nicht. Und dann kann einfach eine Aussage über, du, das ist noch nicht gemacht, XY, wird dann statt zu sagen, okay, ja, stimmt, habe ich vergessen, tut mir leid, versuche besser daran zu denken, ist so wie, ja, es ist schon wieder nicht gut. Oder, wieso machst du mich so blöd an, oder?
Ja.
Das wird dann aus Kritik ausgefasst.
Genau, und Kritik heisst für viele Leute emotional, ich werde angegriffen.
Genau.
Oder? Und da kommt direkt Verteidigung auf. Aber ich finde es mega gut, was du sagst, weil es ist, das habe ich jetzt in dem Fall weniger aufgenommen, aber mega viel begegnet mir Haushaltsdiskussionen, so blöd es klingt, oder? Aber Haushaltsdiskussionen ist sehr oft einfach Vorläufer von Gewalt. So blöd es klingt. Aber es ist mega viel, ist mir schon begegnet in Beratung.
Ja.
Nicht per se.
Ja, genau.
Oder?
Ja.
Aber jetzt in Kopplung mit so diesen Themen.
Ja.
Etwas, was du noch reingebracht hast, ist ja die Externalisierung in dem Moment auch.
Genau. Also eben das Erste beim Begrüßen und auch so sie verantwortlich machen. Also im Sinne von, wenn sie, das ist ja eine Täterstrategie, oder? Wenn sie nicht so dumm würde, wenn sie nicht so nörgeln, wenn sie nicht immer so Sachen würde sagen, dann müsste ich auch nicht so hässig werden. Und wenn ich nicht hässig werde, dann werde ich auch nicht gewalttätig.
Ja, genau. Also so das eigene Verhalten wird nicht besprochen, wird nicht hinterfragt, oder? Ist auch wieder eine Abwehrstrategie von, ich bin super und an mir muss man nichts kritisieren.
Genau, ein bisschen überspitzt geht, aber ja, eigentlich geht es in das rein, oder? So, wieso kritisierst du mich? Ich bin doch eigentlich so ein cooler Sieg.
Ja, genau. Und das taucht dann auch in der Geschichte wieder vor. Sie sagt spontan, ja, was du. Weil er sagt, er konfrontiert Sarah damit, wieso sie nicht Heu gesagt hat.
Mhm.
Oder? Also, er war natürlich dort mega in einer Emotion.
Mhm.
Und er antwortet damit ja nachher, wo sie sagt, ja, ich habe nur geholfen, sagt er, bin ich dir egal. Und das ist so, das wäre jetzt so ein Satz, wo wir in einer Slow Motion wieder zusammen analysieren und schauen, was steckt da eigentlich dahinter.
Mhm.
Oder? Und da steckt eigentlich genau der Selbstwert dahinter von der Fakt, dass sie nicht kommt Gehoi sagen, stürzt ihn in eine Krise.
Kannst du noch sagen, was das Slow Motion ist?
Slow Motion, das machen wir auch in einer Fallrekonstruktion, wie wir es in der Gewaltberatung oft machen, dass man wie so Schlüsselszenen wo oft vor der Eskalation stehen, nicht oft, die stehen immer vor der Eskalation, wie miteinander anschauen. Und dann geht es darum, was hast du dort gemacht, was hast du gesagt, was hast du gedacht, was hast du gefühlt, was hast du körperlich wahrgenommen. Und dann wie einmal zusammen Hypothesen sammeln. Eben zum Beispiel, wie jetzt das, bin ich dir egal, was steckt dort dahinter? Oder? Und dann wie ausfinden, da geht es gar nicht darum, dass sie dir nicht Heu gesagt hat, sondern es geht darum, du fühlst dich in deiner Beziehung nicht gesehen, und du brauchst viel Bestätigung in deiner Beziehung, zum Beispiel, oder? Also so ein bisschen das zusammen Erarbeiten von Hypothesen.
Mhm. Also Ja, was für Glaubenssätze steckt dahinter, oder?
Ja, genau.
Ja.
Und da zeigt sich jetzt wirklich der hohe Bedarf von dieser Aufmerksamkeit, wo auch wieder in einer sehr klaren, männlich sozialisierten Linie zu lesen ist, aus meiner Perspektive.
Ja, genau. Wo man eigentlich schon in den nächsten Block rein könnte.
Machen wir.
Und zwar so haben wir so eine Heterodynamik, haben wir das so geframed. Da geht es um...
Also Titel, würde ich sagen, ist eigentlich Misogynie.
Genau.
Aber von der Heterodynamik her.
Ja, also genau, wenn wir das, genau, jetzt sind wir in dieser Situation und dann haben wir eben die klassische, also das hören wir oft, aber das mit der Alten, es ist nur, wir haben wegen einer Lappalie gestritten oder wir haben ja, es ist so ein Satz, es ist wie unwichtig gewesen, oder? Und dann finde ich so, wie, ja gut, aber wenn es so unwichtig kann es ja nicht gewesen sein, weil es ja so einen riesen Streit nachher hat gegeben. Und wir sehen auch in diesen kleinen Diskussionen, dort manifestiert sich, drückt sich ja die Heterodynamik aus. Also wenn wir jetzt ganz so binär gesprochen, eine Realität von vielen Paaren, Cis-Mann, Cis-Frau, die zusammenleben, so wie in dem Beispiel, das wir hier haben, von Lukas und von der Sarah, zeigt sich ja genau das. Also aus der Perspektive von der Frau, von Sarah, ist es so wie, hey, er sieht die Sachen nicht, so, ich sage ihm es, und er reagiert aber nicht gut drauf. Und dann fange ich halt an, eine Vermeidungsstrategie, und sage es wie nicht mehr. So,
ja.
für ihn wie schonen. Und aus der Perspektive von Lukas ist, sie nörgelt die ganze Zeit damit um. Sie kommt gerne mit Sachen, wo ich finde, hey, ist ja nicht so wichtig. Mhm. Und ich tue eigentlich dann ihre Wahrnehmung schon negieren und sagen wie, ja, ist jetzt doch ob jetzt genau Tüchli schon neu aufgehängt sind, also saubere Handtüchli oder nicht, ist ja nicht so wichtig, oder?
Ja.
Und dann passiert genau das, die Logik von wie sie hat das einfach zu machen, aber mich nicht zu belästigen mit dem.
Ja. Und was ja dann passiert von seinem Verhalten aus, ist, dass sie das immer mehr anfängt zu machen. Anstatt ihn noch zu fragen und einbeziehen, also das ist jetzt nicht vorwurfsvoll gemeint, aber macht sie es immer mehr und begibt sich durch das auch immer mehr in die traditionelle Rolle wieder.
Ja.
Oder? Also das, wenn man es von außen betrachtet, ist das nach der Konsequenz, dass er durch sein gewaltvolles Verhalten wie sie beide in die Rolle hineinzwängt.
Ja.
Oder? Ist einfach eine logische Konsequenz.
Genau.
Und jetzt aber der Titel von der dritten Beobachtungskategorie, haben wir gesagt, wäre Misogynie.
Ja, genau. Misogynie. Mein Lieblingsbegriff. Also.
Genau. Der Christoph bringt das in jeder zweiten Folge.
Jeder eigentlich.
Nach Kate Mann. Und natürlich gehört es dann jetzt auch da rein. Und wir wollen es noch ein bisschen auseinandernehmen.
Ja, oder? Genau.
Was mir oft begegnet, und jetzt auch in dem Fall, was wir sehen, ist als erstes, würde ich sagen, die Anspruchshaltung. Auch wieder von dem Heiko-Moment. Es hat eine klare Anspruchshaltung gegeben von «Jemand hat mir Heu gesagt». Das heisst, es gibt eine Position von einem Nehmenden, «Jemand hat mir Heu gesagt» und einer gebenden Position.
Ja.
Und die, nach Kate Mann, wäre es eingeordnet in dem binären Modell, der Mann nimmt und die Frau gibt.
Ja.
So.
Genau. Und das eben, die Konzeption haben wir jetzt schon oft gebracht. Und wichtig ist ja, dass ja Kate Mann sagt, man tut Frauen in dem Sinn schon aus vollwertige Menschen. Also sie sagt eben, Misogynie ist nicht einfach, ja, man tut die Frau abwerten und einfach aus Menschen zweiter Klasse degradieren, sondern man nimmt sie als vollwertige Menschen an, so, und tut sie ganz klar in die Rolle der Gebenden. So, die haben wie zu geben. Und solange das ja wie so ist und dass die Rolle so funktionieren, ja, für ein Schlusszeichen, dann passiert wie nichts, oder? Genau. Und das ist wie wichtiger Punkt, oder? Ja. Das ist aber nicht auch verschleiert, oder? Es werden vielleicht viele sagen, ja gut, aber ich koche auch, ich mache auch den Haushalt, ich mache auch you name it, oder? Und das ist ja genau etwas Spannendes, wenn man es jetzt umdrehen, oder? Vielleicht kann jetzt sein, dass Lukas auch mal kocht, oder ob viele Männer, die jetzt vielleicht mehr Care übernehmen, so, da rede ich auch von mir selber, dann merkt man schon immer so sagen, oh, eigentlich möchte ich auch sagen, wie toll ich das jetzt gemacht habe, und dann sage ich so, ja gut, aber es würde ja wie oder findet eine Person, sagt selten mal jemanden, wo hast du toll gekocht. Ja, aber das echt viel mehr erwartet wird, ist viel selbstverständlicher. So, ja. Oder? Also du nimmst mal kurz in die, das machst, dann ist es so, wie, ich möchte jetzt irgendwie noch so nicht einen Nobelpreis dafür. Da geht
es natürlich wieder um Selbstdarstellung. Oder?
Genau, da geht es ja um Selbstdarstellung. Ja. Einfach den Shit zu machen und echt zu akzeptieren. Ich glaube, eine These, die ich in den Raum möchte werfen, stell die These von mir, vielleicht ist sie gar nicht so stellen.
Also
bei einem Mann, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich mache fast gleich viel oder ich mache gleich viel meine Partnerin, dann entspricht das der Realität vielleicht maximal 35-40%.
Also das ist keine These, das ist beleidigt.
Ah, ist beleidigt?
Ja, also es gibt ganz klare Erhebungen, wo wir fragen, wer macht weh im Haushalt, wer gleich viel, und dann kannst du die Antworten der Frauen und Antworten der Männer schauen, und dort hast du genau die Diskrepanz, wo sichtbar wird.
Das ist wie wenn man zum Sex fragt, wo ja. der Sex immer viel länger geht bei den Männern.
In dem Fall, das hat die eigentlich gesagt. Oh ja, genau. Also und es gibt Sachen, wie zum Beispiel, ist ja spannend, oder wenn man jetzt wie sagt, irgendwie, wenn es jetzt um Gartenarbeiten oder irgendeine Art am Auto geht, dort sind die Antworten mega deckungsgleich. Also man sieht ja, dass Frauen in den Einschätzungen recht adäquat sind.
Mhm.
Aber an den anderen Orten, viele Männer dann eben jetzt irgendwie, was auch nicht, Abwasch machen in der Hausarbeit, ist wirklich...
Ja, oder...
Aber gut, ja, genau. Ich glaube, wir verlieren uns ein bisschen. Kommen wir zurück.
Genau, kommen wir zurück.
Wir sind im dritten Punkt Misogynie. Und dort sind wir ja jetzt wirklich an dem Moment, wo wir wie sehen, in dieser Beziehung hat sich schon lange ein Klima entwickelt, aufgrund vom Verhalten von Lukas, wo Sarah sich nicht mehr frei bewegen konnte. Und du hast dort schon das Thema aufgemacht, wo findet eine Person im öffentlichen Raum. Und ich glaube, es ist eigentlich... Ich glaube, mir ist es wichtig, noch mal zu sagen, es ist mit Blick auf dem Gebend nehmend, und sobald das nicht so stattfindet, wie er das erwartet, fängt er an, Gewalt anzuwenden.
Ja.
Oder? Und in dem Moment ist ja die Gewalt auch einfach auch wieder ein Korrektiv-Instrument vom Patriarchat.
Genau.
Es geht darum, dass Geschlecht, also was ich sagen will, ist, dass häusliche und geschlechtsspezifische Gewalt ist, wenn wir anschauen, als Teil von dem Unterdrückungssystem,
ja.
wo dort sichtbar wird als Korrektiv. Du genau. hast dich nicht so verhalten, wie du es mir gegenüber hättest sollen.
Ja.
Und darum tue ich dir jetzt Gewalt an. Das denkt er ja nicht bewusst.
Nein.
Aber das spricht aus dieser Handlung.
Genau, genau. Gewalt wird in dem Sinn zur Lösung für das wiederherzustellen. Und darum auch wichtig zu sagen, bezogen auf das Beispiel, oder? Nicht natürlich auch zu Boden rühren, an die Wand drücken, aber alles, was vorher auch schon anfängt. Ja. Oder eben auch so wie das Absprechen von Realität, sagen, du übertreibst doch. Also wie auch eben nicht zu wahrnehmen, aus, aha, du sagst mir jetzt gerade etwas, ich nehme das ernst und ich höre jetzt dir mal zu. Oder? Und nicht, ja, das ist die gewaltvolle Handlung, sie haben auch schon, ja, jetzt übertreib mal nicht, ist ja nicht so schlimm. Mhm. Oder nehme ich die ja nicht für voll in ja. dem Moment.
Ja, und das zeigt sich ja auch in seinen Aussagen von eben, er lässt dir nicht zu und er wertet sie auch ab. Ja, du machst so ein Drama, du bist so emotional. Also, da haben wir wieder genau die misogynen Abwertungen, vor allem in dem Sinn weiblich konnotiert in unserer Gesellschaft.
Genau. Und das, so erklären wir ja Gewalt. Wir haben jetzt keine Definition gebraucht, wo es ja ganz viel gibt, sondern wir haben es jetzt so hergeleitet, wie wir es gemacht haben. Oder? Dass genau aus dieser Misogynie-Anspruchshaltung Gewalt entsteht. Um etwas wiederherzustellen, das vermeintlich in der
Herrschaftsordnung.
Genau, in der Herrschaftsordnung wiederherstellen. So, genau. Das ist wieder die Misogynie.
Das ist ja, das zieht sich ja durch. Die Gewalt ist immer Teil des Unterdrückungssystems.
Ja.
Und das würde man sagen, das ist patriarchal und darum ist geschlechtsspezifische und häusliche Gewalt eigentlich immer patriarchale Gewalt. Und auch als das zu anschauen. Und das also, ist ja unser Versuch gewesen, das jetzt anhand von einem spezifischen Fall auch zu machen.
Genau. Und jetzt kurz andere Risikofaktoren, man sagt irgendwie psychopathologische Diagnose, wenn man von Alkohol redet, letzte Folge. Das ist nicht alles Sachen, die sich noch bestärkt. So, oder? Ja. Wo das dann irgendwie noch irgendwie eine treibende Kraft kann sein. Aber die Analyse ist immer das, was wir jetzt ausgearbeitet haben in dieser Folge. Ja. So. Das kommt wie immer oben drauf. Also, du musst eigentlich die Misogynie, das primäre Erklärungsmodell und alles andere, was oben drauf kommt, ist sekundär.
Ja, Misogynie und Männlichkeit, würde
genau,
ich sagen.
Genau, Geschlechterverhältnis, Männlichkeit.
Ja, ja. Das. Oder eben, du sagst Alkohol, mega, Jobverlust. Hat man immer so das Gefühl, ja, das ist einfach, der hockt nur noch zuhause. Aber es geht auch dort wieder um Anerkennungsdefizit. Ich habe meine primäre Anerkennungsquelle verloren. Das ist für den Selbstwert trivial, also mega schlimm.
Darum ist ja Trennung mit einem der höchsten Risikofaktoren für Gewalt oder für und, Femizid.
Genau, und das würde ich sagen, auch wieder, haben wir in unserer Geschichte gesehen, in dem Moment, wo sie sagt, Paartherapie, erlebt er das Scheitern und rastet komplett aus.
Genau, ja.
Oder? Und dort schließt sich dann der Bogen auch wieder.
Ja.
So. Und was dort auch reinkommt, ist natürlich der virile Autonomie-Wahnsinn von «Wir brauchen keine Hilfe, ich nehme keine Hilfe an» und das ist sowieso schlecht. Und gleichzeitig scheitert er scheitert so fest an sich und dieser Männlichkeit in all diesen Momenten. Jetzt kommt der Lukas zu dir in die Beratung und weniger, was willst du mit ihm machen? Das haben wir, glaube ich, schon gehört, sondern wie geht es dir in der Arbeit mit gewalttätigen Männern? Was findest du so, einfach aus dem Buch raus, was findest du dort wichtig, was gehen dir für Gedanken durch den Kopf?
Ja, dass man natürlich ganz viele Situationen wieder erkennt. Also man erkennt sich wieder Situationen und wo man sagt, gut, gewisse Sachen habe ich nie gemacht. Mhm. Also physische Gewalt habe ich nie angewendet. Und dann aber bei psychischer Gewalt ist man relativ schnell. Also eben so die Kritikfähigkeit, die wir angesprochen haben, so wie ich werde jetzt eigentlich in ein schlechtes Licht gestellt oder ich habe ein anderes Selbstbild von mir und jetzt wird es in Frage gestellt. Das kenne ich sehr gut. Mhm. Und das führt dazu, dass ja wir auch jetzt als GewaltberaterInnen oder Selbstwahrnehmungstraining auch die ganze Zeit machen. So, oder,
best case.
Best case. Aber gleich, dass es ein Anspruch muss sein. Oder? So kommt jetzt in Frage und dann merke ich, gut, jetzt bin ich wieder voll in dieser nehmenden Logik gewesen. Mhm. So, in dieser, jetzt habe ich das Gefühl, das steht mir weit zu. Oder ich kann jetzt irgendwie das nicht annehmen, wenn meine Partnerin sagt, hey, das oder das hast du jetzt irgendwie vergessen. Oder du denkst wie nie an das. Mhm. Sondern ich muss immer das denken, einfach dann sagen, aha, ja, okay. Ich nehme das echt, in erster Linie nehme ich es mal an. Und dann muss ich mir überlegen, wie kann ich irgendwie eine Strategie entwickeln, dass mir das besser gelingt.
Ja.
Aber das Wichtigste ist, ich nehme es mal an. Das musst, du musst gar nicht viel sagen, sondern einfach sagen, ja, ich habe dich gehört.
Ja.
Wie erlebst du das beim Berater, Timo?
Also ich bin bei deiner Meinung, dass wir sehr gefordert sind, selber mit uns auch im Dialog zu bleiben, wenn man so will. Gerade weil wir ja von Klienten oft aufs Podest gestellt werden, von «Ah ja, du kannst das sicher alles super» und gerade diese Woche habe ich mit jemandem die Diskussion geführt, weil er gesagt hat, ja, ich müsste doch in dieser Diskussion können einfach drinbleiben und ruhig bleiben, du könntest das sicher. Dann habe ich gesagt, niemals, also keine Chance, oder? Ich müsste auch davon laufen und es würde mir auch nicht leicht fallen, so, oder? Also so ein bisschen, dass wir uns immer mit uns selbst auseinandersetzen, ich glaube, das ist ein mega, mega wichtiger Punkt und das finde ich aber nicht immer ganz, ganz leicht, aber ich glaube, mega, mega wichtig. Was mir noch durch den Kopf geht, von in der Beratung sein selber, oder ist genau das, was wir jetzt gemacht haben zusammen, ist die Analyse von einem vermeintlichen Einzelfall zu einordnen in eine patriarchales Geschlechter, in eine patriarchale Gesellschaftsordnung und wie die wirkmächtig ist in der Gewalt. Und was ich selber eine Herausforderung finde in der Beratung, ist wie den Spannungsbogen zu heben, den Spagat zu machen und gleichzeitig einfach zu bleiben und wie viel langsamer als wir jetzt in dieser Folge gewesen sind, viel langsamer, oder mit dem Mann Schritt für Schritt zu machen, dass man eben vielleicht mal bei den Gefühlen anfängt und dann in einer Fallrekonstruktion zunehmend konfrontativer wird und so immer wieder eine Schicht drabnehmen oder eine neue Folie drauflegen und dort aber, dass auch nicht ich einfach meine Bilder anwende, sondern gleich bei dem Erlebten von meinem Gegenüber bin. Und das finde ich, das klingt mir nicht immer gleich gut, das finde ich aber herausfordernd. Mhm. Also den Spagat zu schlagen.
Ja.
Weil wenn ich dann einfach sage, ja, das ist jetzt misogyn, ciao, dann läuft jemand davon. Und das bringt einfach auch nichts. Oder? Aber so, ich meine, ist unsere Kernarbeit logisch. Und gleich würde ich sagen, ich finde das immer wieder auch herausfordernd.
Ja. Ganz anderes Podcast, das wir beraten. Also ja, jetzt nicht einfach das, was wir jetzt da die Begrifflichkeit, die wir brauchen, einfach nach diesen Männern den Kopf rühren und sagen so, sondern du musst ja beim Gegenüber bleiben.
Ja.
So, und sagen, aha, du bist mal da und was brauchst du? Was brauchst du? Wieso bist du hier? Oder? Und dann kommt meistens, wo wir davon mit, vor allem mit Freiwilligen arbeiten, kommt mal irgendein Auftrag.
Ja.
Und dann fährst du mal an. Aber dann kommt man nicht irgendwie mit der Gender Studies Vorlesung, wo ich dann irgendwie im Kopf rühre und Abhandlung über das Patriarchat, sondern da geht es mal so, wieso ist er da, wie geht es ihm gut, wie ist seine Gefühlslage, was sind deine Bedürfnisse?
Ja. Wir sind fast am Ende, Christoph.
Wir bedanken uns. Es gibt jede Menschen, Wünsche, die nach Folgen Kommentare schreiben, vor allem auf Spotify. Und das freut uns immer sehr, wenn wir so Rückmeldungen bekommen.
Danke für die Kommentare. Und zu dieser Folge, wie gesagt, es war eine Folge, die mega in unserem Arbeiten verankert ist. Wir haben das, glaube ich, noch nie so explizit gemacht. Das jetzt eben, wie gesagt, im Rahmen dieser 16 Tage. Ihr könnt aber mega gerne in Kommentare schreiben, wenn ihr Fragen habt. Wenn ihr bestimmte Sachen von dem, was wir erzählt haben, vertieft haben möchtet. Das kann für uns extrem spannend sein, weil wir da wirklich, das ist voll unser Gebiet in dem Sinn, oder?
Genau.
Das heisst, wenn ihr da mehr hören wollt, bringt es uns wissen.
Und jetzt, tschüss zusammen.